Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser und den beiden kommenden Folgen dreht sich alles rund um Startups. Von der Gründung über die Finanzierung bis hin zur Rechtsberatung von Startups. Als Gast und Interviewpartner habe ich Nils Brehmann, den Startup-Anwalt, eingeladen. Nils berät seit 2015 ausschließlich Startups und kennt die Herausforderungen, den Startups in der Gründungsphase als auch in den weiteren Lebenszyklen eines Startups ausgesetzt sind. Wenn das für dich interessant klingt, dann bleib gerne dran. Lieber Nils, schön, dass du den Weg zu mir in den Podcast gefunden hast.
Ja, vielen Dank, Pia, für die Einladung. Ja, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und ich fand das spannend, was du machst. Und ich dachte, vielleicht machen wir da mal was zusammen. Und es hat ja gut geklappt jetzt.
Ja, also als ich deinen Namen gelesen habe, Startup-Anwalt, da dachte ich mir, mit dem muss ich unbedingt eine Podcast-Folge machen. Und bei der Gelegenheit, erzähl doch mal ganz kurz, wie du auf diesen Namen gekommen bist und was dich an der Beratung von Startups so fasziniert.
Gerne. Genau, ich bin jetzt seit 2015, wie du richtig sagtest, Rechtsanwalt, habe angefangen, nicht gezielt Startups zu beraten, sondern habe eher mit dem Thema Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht so ein bisschen gestartet und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich in einem sehr dynamischen Umfeld lieber beraten möchte und auch irgendwas tun möchte, mit dem ich auch so ein bisschen helfen kann, ne? Also wir sind ja schon sehr privilegiert, wenn wir Jura studieren können und wenn wir dann im Prinzip als Rechtsanwälte arbeiten können. Und es gibt ja auch Wirtschaftsbereiche, Marktsegmente wie unter anderem Startups, die gar nicht so gesegnet sind mit einem großen Budget, aber trotzdem gute Rechtsberatung brauchen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Kombination gewesen. Einerseits aus meinem Bedürfnis, ne, auch zu unterstützen, andererseits da ein Thema zu haben, was gar nicht so wirklich im Fokus von uns Anwälten ist. Und dann habe ich langsam angefangen, das parallel aufzubauen, die Startup-Beratung. Habe das erst immer weiter mit so einem Netzwerk gemacht, auch mit zwei Bekannten also Freunden von mir, mit denen ich das zusammen in einer Kanzlei machen wollte. Wir sind jetzt eher so ein loses Netzwerk und verweisen aufeinander, wenn mal themenspezifisch Beratungsbedarf ist. Und ja, bei mir hat sich der Name eigentlich dann so rauskristallisiert, relativ schnell, so Richtung 2017, 2018, weil ich halt dann auch den Fokus hatte und für mich den USB erkannt habe, ich berate nur Startups und immer auf der Seite von Startups, ne? Also auch wenn sie Investitionen bekommen, Fördermittel bekommen, bin ich immer nur auf der Seite von Startups, um halt auch das Vertrauen nicht nur zu erwecken, sondern halt auch beständig auf Seiten des Startups zu behalten. Und habe, wie gesagt, kommend aus dem Gesellschaftsrecht, habe mich dann seit 2017 sehr stark ins IT- und Datenrecht reingearbeitet, habe selber eine TÜV-Zertifizierung im Bereich Datenschutzbeauftragter gemacht, bin nicht bestellt, aber ich kenne mich halt sehr gut im Thema aus. Im IT-Recht, arbeite ich jetzt auch seit 2015. Und das sind so die Hauptbereiche, die dann auch wirklich relevant sind für Startups, ne? Gesellschaftsrecht, IT-Datenrecht, Markenrecht habe ich mir dann auch noch angeeignet, seit jetzt auch vielen Jahren. Ja, und das sind die Themen, mit denen ich so unterwegs bin.
Ja, dann bist du ja auch bestens präpariert für die Teile, über die wir jetzt sprechen wollen. Also der erste Teil, der betrifft ja die Gründung von Startups. Da spielt ja insbesondere das Gesellschaftsrecht mit rein. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir mehrere Gründer haben und die haben jetzt eine ganz innovative Idee, möchten ein Startup starten, was sind dann so die ersten Schritte, beziehungsweise welche Rechtsform, also Rechtsform wäre zum Beispiel GmbH oder UG, was kommt da für Startups, für Startup-Gründer in Betracht, wenn die darüber nachdenken, ein Startup zu gründen?
Ja. Also erstmal ist es ja so, entweder hat man alleine als Gründer, Gründerin eine Idee oder man hat eine Idee zusammen mit einem Team. Ne? Meistens sind es so zwei, drei Leute. Und dann geht's ja schon los. Dann fängt man ja schon an, etwas zu entwickeln. Heutzutage meistens eine Software, Plattform, Webshops, was auch immer. Oder etwas im kreativen Bereich, im Designbereich, Grafikerbereich. So, und dann ist ja schon die Frage, was sind wir juristisch? Ne? Wenn man das alleine macht, ist man, wenn es ins Gewerbliche reingeht, Einzelunternehmer. Wenn man mit mehreren Leuten zusammen ist und die alle zusammen einen gemeinsamen Zweck verfolgen, ist man halt schon eine GbR. Ne? Das ist ja gesellschaftsrechtlich schon festgelegt. Du brauchst nicht unbedingt einen GbR-Vertrag aufzusetzen, sondern du bist es einfach von Gesetzes wegen. Das heißt, juristisch bist du halt schon erkannt. Und die Frage, die du mir stellst, ist natürlich eine super Frage, weil die stellen auch viele Gründerinnen, mit denen ich spreche. Was sollten Sie tun? Welche Form der Gesellschaft sollten Sie gründen? Und da sage ich denen eigentlich immer, wenn ihr noch in der Anfangsphase seid, noch ein Geschäftsmodell erstmal entwickelt, validiert, macht es eigentlich keinen Sinn zu gründen, weil sobald man gründet, also mit Gründen meine ich jetzt GmbH oder UG, die Unternehmergesellschaft, die kleine GmbH, fallen natürlich Kosten an, sowohl für die Gründung als auch für die Gründungsberatung, als dann natürlich auch für die Unterhaltung der Gesellschaft. Ne? Steuerberater muss bilanzieren, Jahresabschluss veröffentlichen. Und deswegen sage ich am Anfang eigentlich immer, legt erstmal los, so wie ihr seid. Und wenn ihr dann langsam auf den Markt gehen wollt mit eurem MVP, was es dann meistens ist, oder in die Testphase, ne? MVP ist quasi der Begriff für das Minimum Viable Product, also das kleinstmögliche überlebensfähige Produkt, was dann immer so am Anfang steht, Prototyp vielleicht auch genannt, mit dem man erstmal dann mit einigen Testnutzern das Ganze austestet. Bis dahin würde ich sagen, macht erstmal, ne? Bleibt erstmal ein Einzelkaufmann, Einzelkauffrau oder eine GbR. Und wenn ihr dann merkt, das funktioniert, dann könnt ihr euch langsam überlegen, das Ganze auch kapitalgesellschaftsrechtlich zu strukturieren, in die GmbH oder UG überzugehen. Genau.
Das wird zwar erst den zweiten Teil betreffen, die Finanzierung von Startups, aber kann man so sagen, dass also diese Frage oder dieser Zeitpunkt, sich zu überlegen, gründe ich jetzt eine GmbH oder eine UG, zumindest dann gekommen ist, wenn ich dann tatsächlich mal mit Investoren spreche?
Spätestens dann, also definitiv spätestens, wenn ich mit Investoren spreche. Am Anfang stehen meist Business Angel auf dem Plan, ne? Also Leute aus dem Umfeld, Familie, Freunde oder halt auch professionelle Business Angel, die dann in den Frühphasen oftmals investieren über verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Die investieren natürlich am allerliebsten in Kapitalgesellschaften, weil es dann oft auch darum geht, entweder bekommen sie Direktanteile oder, ne, über Wandeldarlehen, dann später in der Umwandlungsrunde Anteile. Und das funktioniert natürlich nicht so gut an Personengesellschaften, weil die sehr personengebunden sind. Das heißt, spätestens, wenn es ums Investieren geht, spätestens dann denkt man über UG oder GmbH-Gründung nach. Ja, genau.
Okay. Und wenn dann diese Entscheidung getroffen worden ist, eine UG, GmbH oder eine andere Rechtsform zu wählen, ist dann der Gang zum Notar obligatorisch oder kann man den auch sich sparen?
Nee, den muss man. Den muss man leider machen. Anders als in anderen Ländern ist das tatsächlich in Deutschland verpflichtend. Also es gibt auch einige andere Länder, in denen es sowas wie einen Notar gibt. Aber gerade in Deutschland ist es so, bei der Gründung von Kapitalgesellschaften, da, so bei mir ist es dann ganz oft die UG oder die GmbH. Die AG spielt eigentlich keine Rolle, zumindest im Erstgründungsstadium. Hinterher kann man die Umwandlung Richtung AG machen, das machen einige. Aber da bin ich dann meist nicht mehr drin, weil ich dann schon eher in der Frühphase berate. Klar, du musst mit dem Gesellschaftsvertrag, also der Satzung zum Notar, und musst das Ganze beurkunden lassen. Das schreibt im Prinzip halt das deutsche Recht so vor, ganz genau.
Okay. Aber weil jetzt gerade Gesellschaftsvertrag und Satzung als Begriffe verwendest, gibt es da einen Unterschied oder ist es wie ist es zu verstehen?
Nee, das ist tatsächlich, das sind zwei Begriffe für eine und dieselbe Sache. Also ein Gesellschaftsvertrag ist eine Satzung und das ist im Prinzip so dieses Basisdokument, was du erschaffen musst, was deine Gesellschaft formt. Ja, das ist das Dokument, was der Notar beurkundet. Das ist auch das Dokument, was dann beim Handelsregister hinterlegt wird. Was es auch noch gibt zusätzlich, ist die Gesellschaftsvereinbarung, die oftmals parallel gemacht wird, in der man ja, so ein paar Klauseln, bei denen man nicht unbedingt möchte, dass sie öffentlich werden, aus der Satzung hierin hinein auslagert. Und das ist insbesondere dann ganz relevant, also Gesellschaftervereinbarung und Beteiligungsvereinbarung, wenn Investoren mit ins Boot kommen. Denn die verhandeln sich oft Regelungen raus, ja, ob es zum Thema Vesting ist, ob es zum Thema Founder Lockup ist, ob es zum Thema Mitbestimmung ist, die sie nicht so gerne in der Öffentlichkeit sehen wollen. Und ne, die Satzungen, ne, also das Basisdokument einer Gesellschaft ist öffentlich, währenddessen Gesellschaftsvereinbarungen zwar beurkundet werden, aber halt nicht beim Handelsregister hinterlegt und deswegen nicht öffentlich sind.
Okay, und diese Satzung, die kann ich wo abrufen, wenn ich mich dafür interessiere?
Abrufen ist ein gutes Wort. Also es gibt das ganz offizielle Musterprotokoll. Ja, das hat der Gesetzgeber zusammen mit dem GmbH-Gesetz oder bei der Novelle, als dann auch die UG mit reingekommen ist, glaube ich, dann mit dazugelegt. Das ist so ein öffentliches Standarddokument, womit man eine GmbH oder eine UG gründen kann. Das empfiehlt sich, wenn man einfach keine wirklichen Spezifitäten machen möchte, wenn man ja, keine Ahnung, keine große wettbewerbsbeschränkenden Abreden treffen möchte, kein Vesting reinbauen möchte. Denn dieses Musterprotokoll ist sehr starr, es ist vorgegeben, es hat 4 oder 5 Variablen, ne, Anzahl der Gesellschafter, Anzahl der Geschäftsanteile, dann fragt der Notar noch, wer wird Geschäftsführer. So, und in diesen kann man sich dann festlegen, wer Gesellschafter wird, wie viele Anteile es geben soll, wie die Anteilsstückelung sein soll, wo der Sitz ist, der Gesellschaftsgegenstand. So, und ne, da, in diesem Fall ruft man einfach den Notar an, sagt, man möchte eine GmbH beispielsweise gründen mit dem Musterprotokoll. Der fragt einen dann die Variablen ab, man gibt die Antworten und dann trifft man sich beim Notar. Er beurkundet das Ganze und dann ist man gegründet. Das geht super schnell, ist sehr günstig, ja, weil die Notarkosten sind reduziert. Du brauchst keinen Anwalt für das Musterprotokoll, denn das ist öffentlich und der Notar hat es auch bei sich. Macht Sinn, wenn du entweder Holdinggesellschaften gründest, die dann nur vermögensverwaltend agieren, also so Gesellschaften, mit denen du dann wiederum die Anteile an einer operativen Gesellschaft hältst. Oder es macht Sinn, wenn man alleine gründet und da wirklich ne, keine Regelung gegenüber jemandem anderen, einem anderen Gesellschafter implementieren möchte. Dann empfiehlt sich das Musterprotokoll wirklich, weil es einfach eine sehr schnelle und günstige Art der Gründung ist. Ich empfehle immer, wenn man 2 oder mehr Gründer, Gründerinnen ist, beziehungsweise sind, dann halt auch mal wirklich ins Detail zu gehen. Und dann wirklich auch mal zumindest mal anzufangen, im Internet zu suchen, welche Regelungen bieten sich an. Und dann findet man entweder auch Beispiele für Satzungen, die öffentlich sind, ne, die vielleicht kostenlos sind oder die in ja, kleinen Anwaltswebshops runterzuladen sind, ein bisschen was kosten, aber dann halt auch Gewähr dafür bieten, dass sie ein bisschen umfangreicher sind. Entweder findet man sich dann darin selbst zurecht und trifft Regelungen und geht damit dann zum Notar, weil der Notar braucht dann diese Satzung, die man selbst erstellt hat. Oder, und das macht eigentlich wirklich Sinn, um ehrlich zu sein, man informiert sich dann doch beim Gesellschaftsrechtler. Gerade wenn man 2 oder sogar 3 oder mehr Gründer ist. Weil dann gibt es oft Regelungen, die dann auch gegeneinander getroffen werden natürlich, ne? Ob es das Vesting ist, ob es ein Wettbewerbsverbot ist, ob es eine Güterstandsklausel ist, ne? Falls der eine verheiratet ist, will er natürlich nicht, ne, wenn die Ehe geschieden wird, dass die Ex-Frau oder der Ex-Mann dann plötzlich am Gesellschaftertisch sitzt. Ja. So, also viele Möglichkeiten okay. Gibt es da, ja.
Dann kommen wir nochmal zu deinem zu dem zurück, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass die, wenn sich mehrere Gründer zusammentun und in dem Sinne jetzt nichts weiter passiert, die aber einen gemeinsamen Zweck verfolgen, dass sie dann automatisch von Gesetzes wegen eine GbR darstellen. Und also was könnte dafür sprechen, ich meine, die GbR entsteht dadurch jetzt schon automatisch, aber dabei zunächst einmal zu bleiben, gibt es da bestimmte gute Gründe für?
Gründe dafür sind zum Beispiel, wenn man sein eigenes Geschäftsmodell gar nicht so hoch skalieren will. Ne? Also bei der GbR hast du halt immer das Thema, dass du halt persönlich haftest. Ne? Es ist eine Personengesellschaft. Jeder Gesellschafter haftet persönlich mit seinem Privatvermögen. Man haftet auch für andere Gesellschafter mit. Das heißt, wenn es Gläubiger gibt, die können auch einfach nur zu einem Gesellschafter sagen, bitte zahl mir das und das Geld. Und dann zahlt man im Prinzip für alle und holt sich es intern wieder. Man kann auch die Gesellschaft selbst in Anspruch nehmen. Aber das ist halt immer so dieses übergreifende Thema, wo dann am Ende doch viele sagen, ich möchte da weg von der GbR, weil es halt eine persönliche Haftung gibt. Und das ist insbesondere für skalierende Geschäftsmodelle. Skalierend bedeutet in dem Sinne, dass man einfach sich an ganz viele Nutzer richtet, also ganz viele Vertragsverhältnisse irgendwann hat. Da macht dann eine GbR keinen Sinn, weil die Haftungsgefahr natürlich auch steigt. Ne? Gerade wenn man SaaS-Modelle hat, also Software as a Service, und da auch nur ein kleiner Bug drin ist, der sich dann zum Fehler entwickelt und einen Schaden verursacht, dann skaliert auch dieser Fehler mit. Ja, und man weiß nicht, wo er überall einen Schaden verursacht, aber man hat dann vielleicht möglicherweise irgendwann ganz viele Schadensersatzansprüche gegen sich laufen. Und wenn man dann noch in der GbR ist und persönlich haftet, dann muss man vielleicht sogar die Privatinsolvenz anmelden irgendwann. Da lohnt es sich dann natürlich, eine Haftungsbeschränkung zu haben. Und die erreicht man dann über die Kapitalgesellschaften, UG oder GmbH. Heißt, um auf deine Frage nochmal genau zu antworten, solange man das ganze Low-Level betreibt, sein Unternehmen, und nicht so stark in den gewerblichen skalierenden Bereich reingeht, kann man auch erstmal eine GbR bleiben. Genau, aber sobald es darüber hinaus wächst, würde ich eine Kapitalgesellschaft empfehlen.
Du hast im Prinzip schon meine nächste Frage beantwortet, und zwar, warum man sich für eine GmbH oder eine UG, also eine Kapitalgesellschaft, entscheiden sollte. Das ist im Wesentlichen gerade dieser Punkt Haftung. Also, dass ich eben nicht unbeschränkt mit meinem Privatvermögen hafte, sondern dass man da die Haftung eben sozusagen auf die Einlage,
Stammkapital,
auf
genau.
Stammkapital, genau, das
Ja.
begrenzt. Oder
Genau.
gibt's da noch weitere Gründe, die
Auf
dafür
jeden Fall.
sprechen?
Also der weitere gute Grund, den haben wir vorhin auch schon angesprochen, ist, dass sich einfach Fremde daran beteiligen können. Und das ist an der GbR schwer, weil sie müssen dann Gesellschafter werden, und dann bist du direkt in der persönlichen Haftung drin. Bei der UG und GmbH ist das anders. Ja, da kannst du Anteile erwerben, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise überhaupt operativ tätig bist, ohne dass du persönlich haftest. Ne, wenn keine Sondersituationen eintreten, so du kannst mitbestimmen im Rahmen der Gesellschafterversammlung, im Rahmen von Beschlüssen über die Geschicke der Gesellschaft, und du profitierst natürlich von Gewinnen, Ausschüttungen etc. Das funktioniert alles erst bei einer Kapitalgesellschaft. Du hast den weiteren Vorteil, du kannst die Leitungsfunktion in einer Kapitalgesellschaft auch fremden Dritten überlassen, also die müssen nicht Gesellschafter sein. Geschäftsführung kann von einem angestellten Geschäftsführer oder einem Geschäftsführer, mit dem man einen Dienstvertrag schließt, gemacht werden. Das muss nicht von den Gesellschaftern erfolgen. Also die ist im Prinzip in dem Sinne viel variabler, viel flexibler, was die ganzen Bedürfnisse angeht, die man dann am Ende hat, wenn man ein skalierendes oder funktionierendes Geschäftsmodell betreibt.
Okay, und die nächste Frage wäre, was diese notarielle Urkunde und des Gesellschaftsvertrages beim Notar kostet. Das bereits vorhin schon darauf hingewiesen, dass die Kosten recht überschaubar sind, richtig?
Beim Musterprotokoll, genau, bei dieser ganz einfachen Gründung, ist es überschaubar, da zahlst du nichts an Anwalt, und da zahlst du, glaube ich, roundabout 250 Euro an den Notar für seine Beurkundung. Ne, für die Eintragung beim Handelsregister fallen dann nochmal Gebühren an, so um die 100 Euro, und du bist als UG und GmbH-Gründer auch Zwangsmitglied in deiner örtlichen IHK, da zahlst du dann nochmal einen Jahresbeitrag von, glaube ich, ungefähr 140, 150 Euro. Das sind die Kosten, die bei diesem kleinen Thema auf dich zukommen. Wenn du sonst eine UG oder GmbH über eine ganz normale Satzung, die du, ne, zusammen mit dem Anwalt machst oder selber mit deinen Mitgründern machst, beurkunden lässt beim Notar, dann bist du in der Größenordnung um die 500 Euro. Kommt dann auch so ein bisschen auf Stammkapital an. Wenn du eine GmbH mit einem hohen Stammkapital gründest, bist du auch ein bisschen drüber. Genau, die restlichen Kosten sind überwiegend identisch, ja, also Handelsregistergebühren, IHK-Gebühren, genau. Also wenn du nur eine normale Satzung machst mit zwei, drei plus X Gründern, bist du so Notarkosten von 500 bis 600 Euro bist du los, sozusagen. Ja.
Okay, ja. Jetzt stellen sich sicherlich auch einige Gründer die Frage, ob sie mittlerweile auch die GmbH online gründen können. Geht das mittlerweile oder muss man da immer noch physisch zum Notar gehen?
Nee, das geht mittlerweile. Das ist ganz lustig. Das geht tatsächlich auch erst seit knapp 3 Wochen. Ne, durch ein deutsches Umsetzungsgesetz einer europäischen Richtlinie ist das in deutsches Recht transformiert worden, sozusagen, dass man auch eine Gründung, UG oder GmbH, online vornehmen kann. Das ist bislang noch beschränkt auf GmbH und UG-Gründung. Sobald du schon eine Gründung hast und du möchtest die Satzung ändern oder was, das funktioniert noch nicht online. Das kommt aber auch. Ja, es ist gerade jetzt so eine Testphase angelaufen. Und das funktioniert im Prinzip so, dass man sich einen Notar aussucht, ihn fragt, ob er sich selbst schon an dieses online notarielle Beurkundungssystem angeschlossen hat, weil das wird von der Bundesnotarkammer bereitgestellt, auch dieses Video Verfahren und das Video-Ident-Verfahren der Personalausweise wird alles von der Bundesnotarkammer bereitgestellt. Und da muss sich ein Notar natürlich nicht für anmelden oder zertifizieren oder das in Anspruch nehmen. Es empfiehlt sich aber für die meisten Notare, das zu machen, weil wenn sie es nicht machen, werden sie irgendwann irrelevant, weil jeder möchte natürlich in unserem heutigen Zeitalter so schnell und so digital wie möglich gründen. Und genau, dann funktioniert das mittlerweile auch online, also die Beurkundungssituation funktioniert online. Das, was man vorher macht, ne, also besprechen, ob man das Musterprotokoll nutzt oder einen Gesellschaftsvertrag entwerfen, den man dann den Notar schickt, das funktioniert natürlich noch genauso wie vorher. Ja, nur die reale Situation der Beurkundung selbst, die muss nicht mehr beim Notar stattfinden, sondern kann online durchgeführt werden.
Und welche Pflichten bringt so eine GmbH-Gründung mit sich? Also, du hast ja bereits darauf hingewiesen, dass die Geschäftsführung, das kann jetzt einer der Gründer übernehmen. Das könnte aber theoretisch auch jetzt jemand Externes sein, der mit dem Gründerteam erstmal nichts zu tun hat. Was sind da so die wesentlichen Rechte und Pflichten? Kann man die mal zusammenfassen?
Ja, genau. Also du brauchst natürlich obligatorisch eine Geschäftsführung. Ne? Das ist immer so mit der erste Akt, den man vornimmt, wenn man gegründet hat. Also wenn du beim Notar sitzt und er hat dir die Satzung vorgelesen und du warst damit einverstanden, das ist der erste Beschluss, den die Gesellschaft fasst, ist die Bestellung der Geschäftsführer. Ne? Weil auch das muss beim Notar folgen. Er muss nämlich das Ganze dann auch beim Handelsregister anzeigen, denn das Handelsregister offenbart ja auch jedem, der Interesse daran hat, wer die Geschicke einer Gesellschaft leitet, also der Geschäftsführer ist. Das heißt, du musst mindestens einen Geschäftsführer bestellen. Du kannst auch mehrere Geschäftsführer bestellen. Das ist immer unterschiedlich. Ich erlebe es meistens so, dass bei der Gründung von zwei Gesellschafter bei einer UG oder GmbH oftmals beide Geschäftsführer werden und ab drei Gesellschaftern entscheiden die sich dann meistens dafür, dass einer von ihnen Geschäftsführer wird oder zwei. Manchmal hast du auch, dass alle drei es wollen, aber je mehr Gesellschafter da dazukommen, desto eher ist es so, dass man dann doch bei einem oder zwei Geschäftsführern bleibt, weil sonst hindert man sich ja auch gegenseitig. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man Einzelvertretungsmacht hat oder Gesamtvertretungsmacht. Ne? Bei einer Gesamtvertretungsmacht müssen tatsächlich dann immer noch alle sozusagen einen Vertrag mit unterschreiben. Ja, es kann auch einer unterschreiben, wenn im Innenverhältnis alle damit einverstanden sind. Aber es hemmt dann schon doch mal rechts oder links. Also das ist so, sagen wir mal, die Hauptpflicht. Genau, dann, wie schon gesagt, wird man Zwangsmitglied in der IHK, muss die Beiträge jährlich zahlen, bekommt aber auch viele Informationen von denen, wird eingeladen zu Veranstaltungen, hat ein gutes Netzwerk eigentlich dann da, wo man sitzt. Man muss bilanzieren, man muss einen Jahresabschluss erstellen und veröffentlichen im elektronischen Bundesanzeiger. Und da wird es dann auch so ein bisschen komplizierter, steuerrechtlicher und das können natürlich viele dann auch nicht mehr selbst, weil es einfach, ne, kompliziert ist. Selbst für mich als Juristen ist das Steuerthema kompliziert. Ich habe auch eine Steuerberaterin, die das für mich macht, zum Glück. Genau, das heißt, man muss da mit weiteren Kosten rechnen, dass man den Steuerberater zahlt. Die Kosten sind so ungefähr, wenn man 0 € Umsatz hat im Jahr, für den Jahresabschluss liegen bei 1.000 €. Sobald man Umsatz hat, liegen die natürlich höher, weil sobald du Umsatz hast, musst du auch Umsatzsteuervoranmeldung machen, sofern du kein Kleinunternehmer bist. So, und das kostet natürlich auch monatlich oder quartalsweise ja auch Buchhaltergebühren, die man dann auch beim Steuerberater zahlt, wenn er quasi die Umsatzsteuervoranmeldung macht. Man kann es auch alles selber machen. Es gibt auch super Tools dafür, mit denen man das Ganze machen kann.
Gibt es jetzt bestimmte Möglichkeiten, wie Gründer ihre Risiken reduzieren können? Also gerade mit Blick auf die Haftung, über die wir schon gesprochen haben. Also gibt es da bestimmte Versicherungen, die man so als Startup abschließen kann? Berufshaftpflichtversicherung oder D&O-Versicherung? Also was gibt es da so?
Ja, einerseits muss man natürlich gucken, in welchem Themenbereich ist man unterwegs. Ja? Und es bietet sich eigentlich für die meisten Gründerinnen und Gründer an, zumindest eine Betriebshaftpflichtversicherung zu schließen. Also eine Versicherung, die dann Schäden versichert, die durch das eintreten, was man im Prinzip als Produkt, Dienstleistung etc. anbietet. Ne? Also ich bin überwiegend im Softwarebereich unterwegs oder im digitalen Bereich unterwegs. Da rate ich den Gründern immer, sich mal mit einem guten Versicherungsmakler zusammenzusetzen, eine Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen. Und dann geht's halt auch schon rein in eine Cybersecurity-Versicherung, in eine IT-Risikoversicherung. Also da gibt es eine Vielzahl an möglichen Versicherungen, die einem angeboten werden. Und man muss dann natürlich genau hingucken, welche man abschließt. Also Thema 1 ist, man sollte produktspezifische Versicherungen mal unter die Lupe nehmen und gucken, was ist sinnvoll. Und dann genau diese Versicherung, die du auch schon sagtest, die Directors and Officers Versicherung, D&O-Versicherung, die gilt dann im Prinzip, die sichert fahrlässiges, vielleicht sogar manchmal grob fahrlässiges Fehlverhalten der Geschäftsleitung selbst ab. Ich glaube nicht, dass sie, ja, nee, Vorsatz sowieso nicht, aber grob fahrlässige Pflichtverletzungen, manche auch nicht. Da muss man sich genau informieren beim guten Versicherungsmakler, was die alles abdeckt. Kann ja immer mal sein, dass man auch als Geschäftsführer eine Entscheidung nicht richtig trifft. Im Gesellschaftsrecht wird das immer so ein bisschen anhand der Business Judgment Rule bewertet. Also ne, was würde ein ordentlich und gewissenhafter Geschäftsmann für eine Entscheidung treffen in einem spezifischen Fall? So, und wenn das dann noch umfasst war vom Geschäftszweck, dann sagt man meistens, nee, ist keine grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz schon gar nicht, ist nicht mehr umfassbar, ist es vielleicht sogar im Bereich grober Fahrlässigkeit. Und wenn dann daraus ein Schaden resultiert, ob bei Kunden oder bei der Gesellschaft selbst, bei Kunden, die Gesellschaft in Anspruch nehmen, ich glaube, sowas deckt dann die D&O-Versicherung ab.
Vielen Dank, Nils, für deine guten Antworten. Wenn dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das Thema Finanzierung von Startups interessiert, dann empfehle ich dir, in die nächste Folge dieses Podcasts reinzuhören. Da sprechen Nils und ich genau über dieses Thema, alle rechtlichen Fragen rund um das Thema Finanzierung von Startups. Und dementsprechend würde ich mich darüber sehr freuen, wenn du am Freitag wieder in diesen Podcast reinschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und mach's gut.